Dieser Podcast von der WAZ und Radio Bochum wird gesponsert von den Stadtwerken Bochum.
In der zweiten Liga läuft es für den VfL Bochum ja noch schlechter als in der ersten. Die dritte Liga droht beinahe. Trotzdem sind da mini Fortschritte gewesen im Spiel gegen Düsseldorf, auch wenn auch das verloren gegangen ist. Kann das jetzt noch ein neuer Trainer richten? Wenn ja, wer? Und wie sieht's auch in Sachen Sportchef aus?
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk von der WAZ und Radio Bochum.
Hallo liebe VfL-Fans, das war wieder nichts mit einem Sieg, ist heute drüber zu sprechen mit Ralf Ritter von der WAZ.
Hallo Annalena, hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich.
Und Günther Pohl von Radio Bochum.
Hallo Annalena, hallo Ralf, hallo VfL-Fans, Leidgeprüfte.
Ja, so ist es. Mein Name ist Annalena Fehltke von Radio Bochum. Ich würde gerne einsteigen mit einem Kommentar, der war unter dem Posting vom VfL Bochum, vom FV Engers, alte Freunde quasi. Heute war das wieder der VfL, was Einsatz und Leidenschaft angeht, haben sie geschrieben. Dafür aber auch sehr viel Kritik bekommen. Was sagt ihr denn? War das wieder der VfL?
Naja, es war, was Einsatz und Leidenschaft angeht, kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Da bin ich beim FV Engers, die ja dem VfL Bochum sehr positiv gegenüberstehen seit dem Pokalspiel in der Corona-Krise damals, als man das Heimrecht getauscht hatte. Das ist der Hintergrund. Ich finde auch, dass eine bessere Struktur im Spiel war als in den ersten Wochen dieser Saison. Allerdings, das Kernproblem ist geblieben. Die Mannschaft wirkt weiterhin sehr verunsichert und sie strahlt vor allem fast keine Torgefahr aus. Ein paar Chancen gab's, aber auch noch nicht so die richtigen hundertprozentigen, immerhin mehr als gegen Nürnberg, wobei Nürnberg für mich auch nicht der Maßstab sein darf. Das war ja eine unterirdische Leistung in der Woche davor. Also ja, leichte Fortschritte waren zu erkennen, aber es war unterm Strich dann immer noch viel zu wenig, zumal Fortuna Düsseldorf sich auch als einen Gegner präsentiert hat, der wirklich einen gruseligen Fußball gespielt hat, der nur verteidigt hat, der nur nach vorne gestolpert ist im Prinzip nach ordentlichen 20 Minuten unter Führung. Und ja, das ist dann schon erschreckend, dass der VfL Bochum es nicht schafft, gegen so eine Mannschaft dann auch mal ein Tor zu schießen oder auch zwei, was möglich gewesen wäre.
Ja, der VfL hatte 4 klare Torchancen, die hat er nicht gemacht. Die Mannschaft hat alles versucht, hat alles gegeben, haben alles rausgeholt. Mehr ist derzeit nicht drin, das muss man so deutlich sagen. Und diese Sprüche, die ja immer kommen, die kommen ja mehr aus Verzweiflung, aus der Sachkenntnis. Wir wollen euch kämpfen sehen. Also wenn eins hat die Mannschaft getan, gekämpft, die haben schlecht Fußball gespielt, die haben wenig Torchancen sich erarbeitet. Aber der Vorwurf war diesmal nicht haltbar.
Aber ist das jetzt die Ausgangslage, die die Fans oder die Fans, die jetzt noch supporten wollen? Auch das ist ja ein Thema, Fan-Support. Yannick hat uns zum Beispiel auch eine Nachricht geschrieben, der glaubt, das ist vielleicht nicht unbedingt noch zu retten. So, also, dass der Geduldsfaden schon sehr, sehr gespannt worden ist in der letzten Saison. Das haben uns auch schon ganz schön viele geschrieben. Das ist auch einfach so, würde ich sagen. Aber wie habt ihr die Stimmung am Samstag wahrgenommen?
So teilweise gespenstisch. Das war nicht mehr die Stimmung wie früher, weil es ist beim Fußball mittlerweile aussichtslos. Egal, was du tust, ob du kämpfst oder alles gibst, entscheidend ist nur das Resultat. Der VfL hat das Spiel sehr unglücklich mit 1-0 verloren. Und dann entlädt sich der Frust und da fragt dann auch keiner mehr, ob die gekämpft haben oder nicht. Und dann gibt es ein kollektives Versager, in Anführungsstrichen. Und das ist für mich auch Privatsache, ist jetzt ein bisschen bedenklich. Und das hilft vor allem auch keinem.
Das stimmt.
Ja, der Support war schon mal besser, keine Frage. Aber man kann ja absolut Verständnis haben für den Frust der Fans. Es gab immerhin noch Support während des Spiels, würde ich schon sagen. Hinterher waren viele richtig wütend. Viele waren aber auch einfach nur noch resigniert. Es gab ja, ja, selbst in der Ostkurve durchaus Gerangel da um die richtige Meinung. Ja, soll man denen jetzt die Leviten lesen? Ja oder nein? Bei manchen entlud sich dann der Frust. Es war aber, wie auch Kevin Vogt zum Beispiel gesagt hat, im Rahmen, oder auch Gerrit Holtmann, auch Trainer David Sievers, hat absolutes Verständnis gezeigt dafür, dass da Ärger ist, dass da Frust ist, dass da Enttäuschung ist. Trotzdem glaube ich, dass die VfL Bochum-Fans wieder aufstehen, dass sie wieder ihre Mannschaft richtig unterstützen. Aber die muss dann halt auch mal, auch im Ergebnis, liefern.
Aber es gibt dann auch Sachen, die ich persönlich sehr bedenklich finde. Ja, wenn Spieler wie, wir haben eine sehr junge Mannschaft, es war Lenz auf dem Platz, es war Kasper auf dem Platz, es war Neka auf dem Platz, es war Morgalla auf dem Platz, es war Wetjens auf dem Platz. Wenn die dann nach jeder Niederlage, egal ob sie alles gegeben haben oder nicht, sich vor einem Fanblock zu rechtfertigen haben und sich dann auch Kritik anhören müssen, die auch mal unter die Linie geht.
Dafür gibt es die Führungsspieler, die sich da vorstellen.
Bin ich, nicht mehr dabei. Ja, ich habe gestern mit deinem Kollegen Rensinghoff gesprochen. Ja. Und der sagt, es geht mittlerweile gar nicht, dass man mit dem Kauf einer Eintrittskarte das Recht erwirbt, jeden, wie man will, auch mit den Unflätigsten beschimpfen darf. Das ist einfach eingerissen, aber deshalb ist es nicht richtig. Und ich bin da deshalb sensibilisiert. Ich habe das bei dem Pokalspiel in Berlin erlebt, weil dann führte der Weg zur Mixzone hinter dem Tor her. Und dann habe ich daneben gestanden, wie die Mannschaft nach einem Pokalsieg vor dem Fanblock stand. Und was man sich da anhören musste, das war mir als Unbeteiligten unangenehm. Wie muss das einem 18-, 19-jährigen Kasper Kosiecki gehen? Da sollte man vielleicht mal eine Minute innehalten und drüber nachdenken. Also das befremdet
mich. Ist sicherlich ein gesamtgesellschaftliches Problem, das sich in einem Fußballstadion mehr und mehr
entlädt.
Zeigt und entlädt. Bin ich bei dir. Beleidigungen sollten nicht sein, dürfen nicht sein. Aber es ist auch nicht komplett zu verhindern. Das ist einfach die Realität. Dafür gibt es die Führungsspieler wie Gerrit Holtmann, wie der Co-Trainer Antonio Lucia, die vorangehen müssen und dies auch tun.
Aber da muss ich einen Satz, der hat mich am meisten an diesem Wochenende gestört. Und der kam von einem Spieler, den ich sehr schätze. Aber da habe ich gedacht, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Dass sich Gerrit Holtmann dafür bedankt, dass man ihm nicht an die Gurgel gegangen ist. Also da hört bei
da
mir
hat er den
das
Bogen
Verständnis
überspannt,
und der Spaß auf. Ja?
Da hat er den Bogen sicherlich überspannt.
Ja, weil
er ist sehr emotional.
Der ist ja überall zitiert worden. Ne? Sonst haben wir bald Verhältnisse wie in einer Nachbarstadt, wo die Spieler nach einer Niederlage ums Stadion gejagt
Ich glaube, nach einer Nachtschlaf
Ich glaube,
weiß
so weit
selber.
Sind wir nicht.
Gott sei Dank.
So weit kommen wir hoffentlich auch nicht. Das ist doch alles ein bisschen zivilisierter.
Ja, ist ja Gott sei Dank.
Aber noch.
So einen Satz wirklich streichen.
Das Problem ist halt natürlich, dass eine Mannschaft immer als Kollektiv, deswegen ist es ja auch Mannschaftssport, als Kollektiv gesehen und dann als Kollektiv auch ausgepfiffen und dann leider eben auch beleidigt wird. Natürlich gibt es auch gegen Einzelne was. Aber wie du sagst, dafür gibt es eigentlich die erfahrenen Spieler, die sich da vorstellen. Auch da könnte man, wir haben letzte Folge drüber gesprochen, über das Thema mentale Unterstützung. Vielleicht ist das ja auch ein Thema.
Ja, es bleibt für mich ein Thema, denn es ist ganz, ganz offensichtlich für mich, dass die Routiniers, die Führungsspieler, die haben gerade ein mentales Problem. Die schleppen irgendwas mit sich rum und kriegen ihre Leistung einfach nicht auf den Platz. Wenn ein Kevin Vogt nach 30 Sekunden den Ball in die Füße, unbedrängt den Ball in die Füße des Düsseldorfers köpft, dann stimmt da irgendwas im Kopf nicht. Nicht bewusst, aber unbewusst. Wenn der in der Nachspielzeit eine Ecke zur anderen Ecke schlägt, das kann nicht sein. Der Junge, der kann Ecken schlagen. Und so weiter. Da könnten wir jetzt mehrere durchgehen, ja.
Aber Ralf, die Ursache, die ist doch ganz bekannt. Mit jeder Niederlage geht auch bei den erfahrenen Spielern der Kopf nach unten und die Körperhaltung signalisiert Resignation, Frust, Ärger. Und wenn du in so einer Stimmung bist und der erste Pass geht schief, dann fällst du in ein Loch, aus dem du auch nicht mehr rauskommst. Denn das sind, Entschuldigung, nicht nur hochbezahlte Fußballer, sondern das sind auch Menschen.
Ja, trotzdem muss man da natürlich die Kurve kriegen. Da
ja,
muss
natürlich.
Man sich einfach als Mannschaft
aber
wieder rausreißen.
Aber die Erklärung ist doch klar, dass eine Niederlagenserie, wie sie der VfL gerade erlebt und vor allen Dingen eine unerwartete, denn es hat ja niemand gedacht, dass wir so viele Spiele gleich zu Beginn verlieren, die kostet Nerven. Und da ist natürlich eine psychologische Betreuung vielleicht hilfreich. Weiß man nicht. Jeder reagiert darauf anders.
Ich hatte den Interimstrainer David Siebers darauf ja angesprochen. Er sagte, der Wunsch müsste aus der Mannschaft kommen. Ist er bisher nicht. Vielleicht ändert sich das, aber auch ein Sportpsychologe braucht Zeit. Ja, also machen wir uns nichts vor. Das
geht nicht.
Mit einem anderthalbstündigen Vortrag keine Wunder. Ja, da kann man jeden Mediziner fragen. Also, ne, auch im sportpsychologischen Bereich, das ist ein langfristiger Prozess.
Ja.
Kann man drüber nachdenken, wird jetzt aber keine Soforthilfe sein. Aber trotzdem, weil Günther sagt, sinngemäß, da geht jetzt nichts mehr. Also die müssen sich schon da rausreißen, auch die Führungsspieler. Was mich ein bisschen stört, auch weiterhin an der Mannschaft, ist dieses gegenseitige Pushen, Unterstützen, auch mal nach einer einfachen Grätsche oder so, nach einer guten Aktion, das richtige Feuer auf dem Platz, das fehlt einfach. Und das müssen diese Spieler, dafür sind sie Profifußballer, dafür werden sie gut bezahlt, einfach hinkriegen. Das ist nicht so viel verlangt, auch nach einer Niederlagenserie nicht.
Du hast den Namen Kevin Vogt angesprochen. Der geht nicht voran.
Unter anderem, ja. Der geht im Moment
nicht voran. Er ist geholt worden als Leader des neuen VfL Bochum.
Ja.
Und ich habe bis jetzt gesehen, eine Halbzeit in Paderborn, wo er das
war. Da war er richtig gut. Mhm. Danach war ich schon zugegebenermaßen in der Retrospektive zu euphorisch. Ich dachte, jetzt hat er es geschafft.
Ja, da ist er dann in der Halbzeit ja rausgegangen.
Und in Nürnberg und jetzt gegen Düsseldorf war es nix. Also klar, man kann darüber nachdenken, auch Kevin Vogt mal eine Auszeit zu geben. Wenn Aaron Masovic wieder fit ist, gibt es eine Alternative, der auch den Abwehrchef spielen könnte. Man kann auch darüber nachdenken, Maxi Wittek eine Pause zu geben. Da fehlen mir im Moment in dem System die Alternativen, muss ich ehrlich sagen. Romario Rösch war nicht im Kader. Daniel Kolmo ist auch noch ein A-Jugendspieler. David Siebers kennt ihn viel, viel besser als wir alle zusammen.
Ich habe ihn aber gestern gesehen und der hat gestern ein paar gute Szenen gehabt in der U19. Ja. Aber im Moment hilft er uns nicht.
Er wird
auch nicht
noch nicht weiter. So weit sein. Nein. Also das muss man David Siebers schon sagen.
War viel
lassen.
Weiter, ja.
Der kennt Kolmo in- und auswendig und der weiß schon, ob er jetzt schon bereit ist oder nicht.
Mhm. David und Siebers aktuell war ja ist gestern, er nicht bereit. War ja gestern auch beim U-Spiel der U19, hat sich ja seine Mannschaft in Anführungsstrichen angeguckt.
Ja.
Und wenn der sich anbieten würde, dann würde er es auch tun, aber das ist im Moment, glaube ich, nicht
der Fall. Aber jetzt hat man nur ergänzen, um das abzuschließen, Kevin Vogt, man kann auch Matus Bero erwähnen, man kann Philipp Hofmann erwähnen, vielleicht kommen wir auf das Stürmerproblem nochmal. Ja, ist auch Philipp Hofmann, Matus Bero, die bringen alle ihre Leistung nicht. Ne? Die Jungen waren gut gegen Düsseldorf, die Jungen waren gut, bis auf Kjell Wädchen, der hat mir nicht so gut gefallen, aber Kosirski, Kajetan Lenz, Leandro Mugalla, die haben richtig gut gespielt. Farid Alfa-Ruprecht, als er reinkam, hat frischen Wind gebracht. Und Jeke hat aufs Tor geschossen. So. Das schafft ja auch nicht jeder beim VfL Bochum. Also, ja.
Ja. Fred hat uns geschrieben. Er sagt, zum einen, die mentale Sache ist ihm zu kurz gedacht. Also, das sind zum Teil gestandene Profis in der Mannschaft. Das ist ihm dann zu einfach. Aus seiner Sicht fehlt einfach das kreative Momentum. Die Offensive ist aktuell einfach zu dünn. Ein Holtmann will, kann aber nicht mehr. Ein Passlack hat seine richtige Position noch nicht gefunden. Und eigentlich würden uns jetzt so ein Quarteng oder ein Miyoshi gut tun. Vielleicht mehr das Heil in der Offensive suchen. Die Abwehr ist so oder so kacke.
Ja, das Heil in der Offensive suchen. Also
schwierig,
wie gesagt,
ne?
Die Handschrift von David Siebers war schon zu erkennen, finde ich schon, in der Struktur, im Aufbau. Aber im letzten Drittel, also das war ja offensiv ausgerichtet. Das Pressing war besser, das Gegenpressing war besser, die Flügel waren besser besetzt, es wurde auch mehr über die Flügel gespielt. Aber das Kernproblem bleibt, im letzten Drittel kommt der letzte Pass nicht an, die Abschlüsse sind schwach, wenn man überhaupt zum Abschluss kommt. Ja, es fehlt der Stürmer, der Stoßstürmer, der für Tore steht. Philipp Hofmann ist da einfach außer Form bei allem Bemühen, den er hat. Über die Flügel gibt es halt nur Gerrit Holtmann und jetzt vielleicht noch Farid Alfa-Ruprecht. Ein klares Kaderproblem, ein klarer Fehler in der Kaderplanung von Dirk Dufner. Er hat geholt Mathis für den Stoßstürmer, Mathis Clarissia, Michael Obafemi auf dem letzten Drücker, spielt noch gar keine Rolle. Und Ibrahim Sissoko, ein übrigens sehr gut bezahlter Spieler beim VfL Bochum, der sollte eigentlich spielen statt Hofmann oder ihm richtig Druck machen wenigstens. Spielt überhaupt keine Rolle. Will sagen, Philipp Hofmann ist tatsächlich, und das ist das Erschreckende, trotz seiner Formkrise, die er selber weiß, immer noch der beste Stoßstürmer, den der VfL Bochum im Kader hat. Und da ist spätestens im Winter dringend Nachholbedarf. Dringend. Vielleicht findet man auch einen vertragslosen Stürmer. Gesichtet wird.
Der jetzt direkt hilft, ist dann halt auch immer so eine Sache, ne? Ist auch nicht,
vielleicht,
nicht, die Chance nicht unbedingt denkbar. Aber was resultiert denn jetzt daraus? Also Kader ist kacke, so.
Nicht der gesamte. Ich
mit Freds Worten zu sagen.
Nach wie vor, die Defensive fehlt vielleicht noch einer mit Tempo, aber wenn Masovic wieder dabei ist, nicht so schlecht aufgestellt, grundsätzlich von den Spielern. Ich sehe auch das Mittelfeld nicht so schlecht aufgestellt. Aber im Angriff, in der Offensive und auch, der User hat es angekündigt, hat es erwähnt, im kreativen Bereich dann eine Zehner. Da fehlt auch einer, also einer, der für Torgefahr steht. Ne? Vielleicht Mats Pannewig hängt leider auch durch. Das ist einer, der für mich für Torgefahr steht, mehr Abschlüsse hat. Vielleicht sollte man den jetzt wirklich wieder richtig aufbauen, dass er auch wieder ins Spielen kommt. und Francis Onyeka, der ist 18, da kann man nicht alle Last auf seinen Schultern ablegen. Ne?
Aber heißt jetzt, der VfL gewinnt einfach das nächste Mal, wenn man wieder gegen 10 spielt oder so? Also
nein.
Weil, also um vielleicht schließt da gut Gregor aus Mainz, der hat uns auch geschrieben an, was soll uns Fans denn jetzt bitte noch Hoffnung geben, fragt er ganz verzweifelt.
Kann ich im Moment nicht beantworten.
Wenn Günther keine Hoffnung mehr
nein,
hat.
Nein, ich kann die Frage nicht beantworten, was uns Hoffnung gibt. Das heißt ja nicht, dass man nicht Hoffnung haben darf, aber im Moment gestaltet sich das ja so, dass der VfL wirklich ja auch bei allen Bemühungen, die waren ja da, wenn du dann so ein Spiel gegen so einen schwachen Gegner verlierst, dann fehlen dir erstmal die Worte. Das ist so. Ja, und wenn du dann siehst, da kommt ja auch ein bisschen Tragik dazu. Wir haben gerade Hoffmann angesprochen. Der war, glaube ich, eine Fußspitze, hat er das Abseits aufgehoben bei dem Tor. Da kommt dann alles noch dazu. Erst hat man kein Glück und dann hat man auch noch Pech. Ja, also es ist
ja
schon eine sehr, sehr ernste Situation. Und gerade wurde da bei dem User gefragt nach Kwarteng und Miyoshi. Ja, die spielen nicht, weil sie verletzt sind. Das sollten wir vielleicht nochmal erwähnen, damit es da keine Missverständnisse gibt, dass die aussortiert werden. Die sind lange schon verletzt und die brauchen nach einer Verletzung auch lange Zeit, um überhaupt wieder ins Training zu kommen. Die sollen ja jetzt in der Winterpause, hätte ich fast gesagt, in der Länderspielpause wieder anfangen. Aber es ist ein weiter Weg. Und der beste Spieler, zumindest der am teuersten gehandelt auf dem Transfermarkt, der dem VfL richtig gut tun könnte, ist Sissoko. Den werden wir wahrscheinlich dieses Jahr auch nicht mehr sehen.
Vielleicht im Dezember. Schauen wir mal. Kwarteng soll diese Woche ins Mannschaftstraining einsteigen.
Ja,
wieder.
Der braucht doch.
Wird dann noch brauchen, wäre also frühestens nach der Länderspielpause wieder eine Nation. War sehr oft verletzt. Wenn er sein Potenzial abruft, könnte er helfen. Er hat viel Potenzial. Das hat er in der zweiten Liga damals in Magdeburg gezeigt. Aber darauf würde ich jetzt nicht zu sehr hoffen.
Genau, Miyoshi, der kann auch mehr, als er bis jetzt gezeigt hat.
Ja.
Sonst hätte er nicht in England gespielt.
Ja.
Ja? Aber
zumindest
wir
hätte man
ja,
dann wieder,
dass die Mannschaft besser spielen kann, aber wir wollen sehen.
Man hätte wieder neue Alternativen und es wäre ja fatal, die Hoffnung jetzt komplett aufzugeben und zu sagen, diese Mannschaft kann kein Spiel mehr gewinnen. Natürlich kann sie ein Spiel gewinnen. Vielleicht fehlt ein bisschen Quäntchen Glück, vielleicht fehlt dieser Brustlöser, dass der Ball mal über die Linie geht. Führungstor, wobei das auf Schalke auch nicht gereicht hat, das muss man auch ehrlicherweise sagen.
Ja,
da ist man ja in Führung gegangen.
Da hat man aber wieder Fußball gespielt.
Da hat man Fußball gespielt, ja. Ich finde auch, dass man gegen Düsseldorf durchaus Fußball gespielt hat.
Weiter als
nur
richtig.
Vor allem in der zweiten Halbzeit, nur da fehlte die Qualität dann vorne, ja. Philipp Hofmann muss zünden. Bleibt dabei.
Ja, da kommen wir direkt mal zu was anderem.
Fanfrage der Woche.
Weil auch ein neuer Trainer, der potenziell die Jungs nochmal richtig einheizen könnte, könnte ja ein Hoffnungsträger sein, so er denn gefunden wird. Es wurde zum Beispiel Robert Klaus jetzt ganz aktuell am Wochenende gehandelt.
War frei erfunden.
So, haben wir das. Ja. Gut. Gibt's noch Namen?
Markus Anfang ist ein Kandidat. Ob er jetzt Top-Kandidat ist oder zweite, dritte, vierte Reihe, weiß ich nicht. David Siebers selbst ist auch weiterhin ein Kandidat. Ich finde auch, er macht gute Arbeit. Er kriegt viel Lob im Club, von der Mannschaft. Gutes Feedback. Gleichzeitig muss er sich selber auch sehr gut überlegen, ob er sich nicht verbrennt mit diesem Kader, ob er seinen Spielstil überhaupt so durchziehen kann. Sehe ich skeptisch. Vielleicht tut er selbst auch gut daran und der Verein auch, sein Trainertalent nicht jetzt zu verbrennen, dass er wieder in die U19 geht und dann eines Tages eine Mannschaft übernimmt, vielleicht auch beim VfL Bochum, die er selbst auch mitgestalten kann, damit er seinen Stil komplett durchziehen kann. Das wäre, ohne David Siebers einen Vorwurf zu machen, was seine Arbeit angeht. Also schätze ich ihn sehr auch als Typ. Ich finde, er macht es richtig gut. Ich habe viele Trainingseinheiten gesehen. Da ist richtig Intensität drin, da ist Feuer drin. Da passt es. Da sind übrigens auch die Führungsspieler, erstaunlicherweise wie Wittek. Glaub mir, auch Felix Passlack, die geben da richtig Gas. Ich weiß nicht, warum die das auf dem Platz nicht umbringen, nicht umsetzen können. Gut, aber neuer Trainer. Ja, Markus Anfang ist ein Kandidat, ob es wird. Ich gehe davon aus, dass vielleicht schon in dieser Woche ein neuer Trainer übernimmt. Natürlich ist da immer die Hoffnung, dass der nochmal was freisetzt, dass der eine neue Idee hat, dass der vor allem die Köpfe frei bekommt, dass einer von außen da nochmal was bewirken kann. ist aus meiner Sicht eine Chance, die man nutzen sollte, aber der Trainer muss natürlich passen und das Stürmerproblem, das Offensivproblem kann er auch nicht von jetzt auf gleich lösen.
Martin zum Beispiel hat auch gefragt, welcher Trainertyp, ohne vielleicht konkrete Namen, welche Art von Mensch, von Trainer braucht es nun?
Für mich, nachdem wir ja mit revolutionär, aber falsch, mit Letsch und mit Peter Zeidler richtig daneben gegriffen haben, das ist meine Meinung, haben wir absolut in dieser schwierigsten Situation der Vereinsgeschichte, so sehe ich das, weil wir befinden uns im Sinkflug auf die dritte Liga und da war, seitdem ich zum 65 zum VfL gehe, war ich noch nie mit dem VfL in der dritten Liga, muss es unbedingt ein erfahrener, ein seriöser Trainer sein, der also Fingerspitzen, eigentlich muss es, auch wenn das jetzt viele mir den Kopf abreißen, eigentlich muss es ein Hacking 2 sein. Ja, es ist so, weil...
Auch da haben wir Nachrichten bekommen übrigens, der kriegt eh noch Gehalt. Holt ihn einfach zurück.
Ja, ja, das ist natürlich Blödsinn.
Das ist
aber es zeigt ja die Wertschätzung, die er immer noch hat. Und die zeigt auch die Wertschätzung und das Wissen der Leute, dass er für diese Transfers nicht verantwortlich ist. Ja, die sind ja zum Teil auch so last minute, wie die beiden, die wir zuletzt geholt haben, so durchgewunken worden.
Da er war zum Teil nicht verantwortlich, zum Teil war er schon mit im Lead. Also
er war informiert,
zum Beispiel
ja,
bei Kevin
aber,
Vogt, das war ja, schon ein Unspieler von Dieter
Er war
Hecke.
Zum Beispiel, ja. Hat er nicht Broschinski verkauft, ohne schon den passenden Nachfolger zu haben. Man hat ja bis zur letzten Stunde gesucht und der war noch nicht mal im Kader, der eine. Ja,
okay, also
sagt ja sehr viel
menschlich,
aus.
Charakterlich also, passte Dieter Hecking keine Frage, das habe ich ja auch immer gesagt.
Und Erfahrung muss da sein und er muss einen tadellosen Ruf haben und da hätte ich bei Markus anfangs so leichte Probleme.
Da gab es, ohne es jetzt ganz groß auszudehnen, natürlich
diese
Impfpass-Geschichte, wo er betrogen hat, wo er gelogen hat, wo er auch verurteilt wurde, er hat den Fehler dann später eingeräumt, aber ist natürlich ein Makel, keine Frage.
Ja, und da wir bei dem Transfer letztens, der geplatzt ist, weil wir eben zu Recht sehr hohe Maßstäbe an Mitarbeiter des VfL Bochum legen, was denn geht, wäre das vielleicht nicht so glücklich.
Also ich bin bei Günther, es darf kein Rookie sein, es muss jetzt aber auch kein Hacking 2 sein, also es muss kein Trainer kommen, der schon über 400 Bundesligaspieler am Buckel hat. Erfahrung sollte er mitbringen,
ja,
sonst kann man bei David Siebers bleiben. Das ist ja ein Punkt. Ne? Er ist halt noch unerfahren im Profigeschäft. Warum man überhaupt die Erwägung hat, nicht weiter mit David Siebers zu machen. Ne? Wie gesagt, er bleibt ja auch eine Option. Nur, mittleres Alter, er muss dynamisch sein, er muss mitreißen können, er muss in der Kommunikation sehr gut sein. Ja. Nach innen, in erster Linie, aber auch nach außen. Stichwort Fans zum Beispiel, auch wir Medien.
Außendarstellung.
Der muss den Club gut repräsentieren, mitreißen können, mitbewegen können. Ja, das ist zum Beispiel auch
ein Kriterium hast du noch vergessen, das Allerwichtigste.
Nämlich,
er muss Spiele gewinnen.
Er muss Spiele gewinnen, ja. Und er soll auch, das ist Vereinsstrategie, natürlich auch junge Spieler weiter einbauen. Das ergibt der Kader ja sowieso. Und für einen offensiven Fußballansatz stehen.
Also Shahin hat uns noch geschrieben und sagt, Trainer, erstmal bei Siebers bleiben, ruhig machen, kein Schnellschuss und erst einen neuen Sportchef finden. Wie sieht es denn an der Front aus?
Ja, die Planungen laufen parallel. Einen neuen Sportchef in dem Sinne, dass es einen neuen Sportgeschäftsführer gibt als Nachfolger von Dirk Dufner, mit dem es bekanntlich schief ging. Gibt es nicht, sondern es wird eine neue Struktur geben. Man will die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilen. Ilja Kenzi steht an der Spitze des Ganzen als Geschäftsführer, dann weiterhin alleiniger Geschäftsführer. Und auf der Ebene darunter soll ein Team gebildet werden mit Simon Zoller, der ja ursprünglich sowieso für die Rolle kam, dass er so eine Art Bindeglied ist zwischen Mannschaft, Trainer, Geschäftsführung. In der Kabine sehr präsent ist, Ansprechpartner ist, das wird so eine Art Leiterlizenz. Dann werden Jonas Schlevogt, der Direktor Recht, wird mehr Verantwortung übernehmen. Der wird sehr hoch geschätzt für seine Arbeit im Club. Der ist dann zum Beispiel auch bei Vertragsverhandlungen dann mehr im Lead. Annika Kran als Direktorin Sport für den Frauenfußball. Pablo Thiam spielt eine Rolle als Nachwuchsleiter, der dann da auch mitmachen soll. Johannes Weigand ist noch offen, seine Zukunft, ob er dabei bleibt. Der war ja nun auch an der Transferperiode maßgeblich beteiligt mit Dirk Dufner. Und ja, ein Team aus eigenen Reihen hat natürlich zunächst mal einen klaren Vorteil, dass das man Geld. Keinen neuen holen muss, den man teuer bezahlen muss. Ja, es hat zudem den Vorteil, dass man die Arbeit eben auf mehrere Schultern verteilt und ein klares Teamwork hat mit Ilja Kenzig, der dann aus meiner Sicht dann noch mehr auch im sportlichen Bereich in der Verantwortung mitsteht. Und ja, flache Hierarchien, Teamwork, aus meiner Sicht eine gute Entscheidung, natürlich auch aus finanzieller Not heraus vorangetrieben, das muss man ehrlicherweise sagen.
Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt oder gesehen, Günther schnaubt so ein bisschen ins Mikrofon.
Das liegt aber in erster Linie an meiner Erkältung.
Okay.
Okay, aber an zweiten
Satz. Ich habe dazu für rein interpretiert.
Ich sag mal, wenn ich das so höre, dass dieses Teamwork bin ich totaler Fan von. Ja, aber es muss einer den Hut aufhaben. Es muss einer das Sagen haben. Und Ilja Kenzig, der genug im Moment das zu tun hat, die Finanzen zusammenzukratzen, dem da noch die alleinige Bürde aufzulassen, finde ich, der wird das machen. Der macht das auch wahrscheinlich gar nicht hervorragend. Aber fände ich falsch. Es gibt auch den Spruch, viele Köche verderben den Brei und wir sollten auch bei der Position auf Erfahrung setzen. Ja, und ich bin der Meinung, irgendeiner muss als Sportdirektor den Hut aufhaben und dieses Team, was durchaus von guten Leuten besetzt ist, aber jetzt auch mal, Simon Zolli ist eine absolute Granate, aber der ist auch ein absoluter Rookie in dem Job, ja? Und wir haben in den letzten Jahren viele unglückliche Momente mit Rookies erlebt. Ich möchte jetzt gar keine Namen nennen.
Aber auch gute, wenn ich an Sebastian Cincilors denke, richtig, der ähnlich aufgestiegen ist.
Richtig, Sebastian Cincilors war der Letzte. Und der ist schon ein paar Jahre weg. Und warum der weg ist, wissen alle.
Gut, warten wir es ab.
Okay. Warten wir auch das nächste Spiel wieder ab. Am Samstag heißt es ja Betzenberg gegen VfL im Prinzip, ne? Lass uns einmal ganz kurz auflösen, was letzte Woche noch passiert ist.
Tippspiel.
Genau, wir haben wieder Fanschals zu vergeben. Schreibt uns dafür einfach eine Mail, unbedingt bitte per Mail. Andere Wege, da läuft es eben zusammen. Deswegen, da wäre es wichtig, an insidevfl@funkemedien.de. Sorry, so. 29 Punkte hat gemacht Jerny und Bochumer Junge 92 hat 27 Punkte gemacht. Glückwunsch dafür. Und wir tippen jetzt für Lautern gegen VfL Bochum. Das ist es erstmal vielleicht ja ein unglücklicher Zeitpunkt für den VfL, dann direkt jetzt da zu spielen, in einem Hexenkessel wirklich, wo der VfL vielleicht nicht unbedingt sein Momentum mitnimmt oder doch?
Lautern hat alle drei Heimspiele bisher gewonnen, ist eine richtig gute Mannschaft. Das wird ein sehr schwerer Gang in der Lage, in der sich der VfL Bochum befindet, egal ob jetzt mit David Siebers oder einem neuen Trainer. Die Chancen sind schon realistisch gesehen nicht so groß aktuell, dass der VfL da punktet. Entsprechend tippe ich auch direkt und sag diesmal 1-0 für Kaiserslautern.
Hm. Okay.
Bitte.
Na, Lena, ich soll?
Ja.
Also mein Pessimismus merkt man, wenn ich unentschieden tippe und das tue ich jetzt. Weil
ich habe gelesen, du solltest mal gegen den VfL tippen, vielleicht würde das Glück bringen.
Okay, dann mache ich das mal. 4-1 für Kaiserslautern.
Ah, okay, ja dann muss irgendwo ja noch ein kleines bisschen Hoffnung herkommen. Ja, dann sage ich einfach 1-1, komisch, was unentschieden wird es vielleicht werden. Ich meine, damit wäre man ja eigentlich schon zufrieden, oder?
Absolut in dieser Situation.
Ja, ich wäre mit meinem Tipp sehr zufrieden.
Du wärst mit dem.
Nein, das ist zu pessimistisch. David macht einen Riesenjob und ihm würde ich das als Letzten gönnen, dass mein Tipp eintritt. Aber im Moment, es fällt mir schwer, dort Ansätze für einen Punktgewinn zu finden.
Vielleicht bringt das ja jetzt Glück, wenn wir in der Mehrheit gegen den VfL getippt haben zumindest. Dann, liebe Fans, haltet durch. Wir sprechen uns nächste Woche wieder.
Ciao, danke.
Tschüss.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk, ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und Radio Bochum. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback per Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung. Alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de und radiobochum.de.